blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist Gabi Fischer.
Ja, heute sitzt hier ein besonderer Gast auf der blauen Couch. Irgendwie ist der BR ihre Heimat, so kann man das sagen.
Ja.
Hier ist sie auch schon als Kind gewesen und hat Hörspiele gemacht. Und dann ist sie ja nicht nur eine erfolgreiche Sprecherin geworden, sondern auch eine wunderbare Schauspielerin. Ich freue mich, dass sie hier ist. Herzlich willkommen, Christiane Blumhof.
Ich freue mich noch mehr, dass ich hier sein kann.
Noch mehr kann man sich gar nicht.
Nein, noch mehr kann man sich gar nicht. Nee, wirklich, ja.
Wir dürfen uns auch duzen, Christiane.
Weil wir uns so lange kennen.
Weil wir uns lange kennen und weil du ja auch hier zu Bayern 1 eine ganz besondere Beziehung hast.
Ja.
Jetzt habe ich gerade eben schon gesagt, als Kind warst du schon hier und hast deine erste Sprechrolle gehabt. Wie alt warst du da?
Ich war 4 oder 5, ich konnte noch nicht lesen. Ich habe auswendig gelernt. Es war beim Heinz-Günther Stamm, Live-Hörspiel am Abend.
Live-Hörspiel?
Ja, da war ja noch nichts mit. Ne?
Mit Aufnahme, ja.
Und da war ich dann auch sehr schnell draußen, weil ich sehr albern war. Und habe dann immer die anderen, ich weiß noch, das war irgendein Flüchtlingsstück und wir saßen am Tisch mit einer mageren Suppe und ich habe die anderen zum Lachen gebracht und das war einfach irgendwie blöd, weil wir mussten eigentlich traurig sein.
Okay.
War ich einfach immer ein bisschen albern.
Ja, aber das ist das Schöne. Ja, und dann hast du uns einen Schuss vom Bug gegeben, Anfang des Jahres.
Ja.
Das war wirklich ein großer Schreck, den wir alle bekommen haben. Du hast einen Schlaganfall gehabt.
Ja, frag mich mal,
was
ich für einen Schrecken hatte.
Das kann ich mir vorstellen.
Das habe ich überhaupt nicht damit gerechnet, gar nicht. Und den spürt man ja nicht, der tut nicht weh.
Wie das genau war, das musst du uns gleich nochmal beschreiben, Christiane.
Mach ich gerne.
Ich freue mich auf jeden Fall auf die kommende Stunde.
Ja, ich mich auch.
Sie ist eine großartige Schauspielerin, eigentlich nicht wegzudenken aus so vielen Serien. Wenn ich das aufzählen würde, dann würde das schon fast die erste halbe Stunde hier füllen. Mein Gast auf der blauen Couch, Christiane Blumhof. Christiane, du hast einen Riesenschock zu Beginn des Jahres gehabt. Du hast einen Schlaganfall erlitten. Jetzt erzähl mal, wie hat sich das bemerkbar gemacht?
Es war am 8. Januar, ich werde das Datum nicht vergessen. Seitdem rauche ich auch nicht mehr, muss ich gleich mal dazu sagen. Ich saß auf dem Sofa, habe ein Gulasch zubereitet für meinen Freund. Und auf einmal wollte ich meinen Fuß, der war irgendwie wie eingeschlafen, wollte ich den bewegen, meinen rechten. Ging nicht. Ich habe den nicht mal mit den Händen hochgekriegt. Der war wie, ich kam mir vor wie so ein Mafia in Beton eingegossen, der Fuß irgendwo. Ja. Ging gar nicht. Und das hat mir sehr große Angst gemacht, weil es sehr ungewöhnlich war. Hat aber überhaupt nicht wehgetan, null. Sondern war nur, also was ist jetzt hier? Dann habe ich meine Kinder angerufen, die waren in der Arbeit, haben gesagt, sie kommen dann gleich. Mhm. Und dann habe ich in der Klinik angerufen, im Rechts der Isar, weil ich da ja auch wohne. Und die haben mich sehr schnell abgeholt und haben sehr schnell festgestellt, dass ich einen Schlaganfall habe.
Also total überraschend. Aus dem heiteren Himmel.
Aus
du hattest überhaupt
Himmel.
Kein Vorzeichen,
null,
gar nichts.
Gar nicht. Ja, im Nachhinein schon, aber das wusste ich da nicht zu dem Zeitpunkt. Ich hatte die Tage vorher, habe ich schon mal zu meinem Orthopäden gesagt, also ich weiß nicht, was los ist. Ich gehe, als sei ich leicht betrunken. Hatte aber nichts getrunken, was besonders peinlich ist. Wenn man trinkt, ist okay. Aber ich hatte nicht getrunken und mir war immer so wackelig und ein bisschen Schwindel. Also minimal, aber ungewöhnlich auch. Und das war ein Vorzeichen für den Schlaganfall. Das wusste ich aber nicht.
Und da muss man ja sagen, es kommt auf jede Sekunde an.
Es
ne,
kommt
wenn man
auf
sowas
die Sekunde
merkt.
An. Also wie da dann wirklich der Stroke kam, da war ich dann auch sehr schnell im Krankenhaus und sehr schnell auch in der Reha, was auch ein Glück war. Ich war eine Woche im Krankenhaus und dann sagte die Sozialarbeiterin, sie müssten eine Reha, aber das ist ziemlich schwierig, kann sein, dass es Wochen dauert. Am selben Tag rief sie mich an und sagt, wenn Sie nach Bad Kürking fahren, dann ist da ein Platz. Weil ich sage, ja, ich fahre sofort nach Bad Kürking. Die haben mich dann im Rollstuhl dahin gefahren. Und es ist eine wunderbare, also Passauer Wolf kann ich nur nicht unbedingt empfehlen, aber ich kann es empfehlen, wenn man es braucht.
Ja.
Unheimlich liebe Leute, kompetente Leute, Ärzte, wie also super.
Jetzt muss ich nochmal nachfragen, es war aber nur das Bein, nur jetzt in Anführungsstrichen, nur das Bein betroffen?
Sicher, das ist ja das Sensationelle. Also ich habe weder an der Sprache ein Problem noch mit der Optik. Ich sehe ihn ganz normal aus, kann auch die Hände alles gut bewegen. Es ist nur das rechte Bein.
Und das dauert jetzt ein bisschen.
Das dauert ein bisschen. Ich gehe auch hier weiter in die Therapie und mache meine Übungen zu Hause. Und mein Gleichgewichtssinn stimmt halt überhaupt noch nicht.
Also da muss noch einiges getan werden. Aber im Grunde genommen kann man sagen, Glück im Unglück.
Aber sowas von.
Vor allen Dingen auch dein Sprachzentrum. Du bist Sprecherin.
Ja, ich kann weiterarbeiten. Habe schon ein ganzes Hörbuch aufgenommen mittlerweile.
Ja.
Also das ist schon ein großes Glück im Unglück gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen.
Du hast schon ein Hörbuch aufgenommen und zwar 3 Tage, nachdem du aus der Klinik entlassen warst.
Ja. Ich bin am Donnerstag rausgekommen und am Montag haben wir angefangen.
Und da sprichst du alle Rollen selbst?
Ich spreche alle Rollen selbst. Eine italienische Mama und einen friesischen Kommissar und die Kinder und alle, die da mit einem ostfriesischen, etwas unbedarften Fietje und so. Aber es macht großen Spaß. Aber es hat mich sehr angestrengt. Das habe ich vorher auch nicht bedacht.
Ich wollte schon sagen, das ist ja schon verrückt. Ja, ne? Nach drei Tagen da schon wieder sowas in Angriff zu nehmen.
Und es waren dann doch 7 Tage, die wir aufgenommen haben. Jeden Tag.
Ganz schön tough da durchgegangen, aber du wirst natürlich auch auf Trab gehalten von deiner Family. Mhm. Du hast 3 Kinder, du hast 3 Enkelkinder und da geht das Leben dann einfach weiter.
Ja,
ne? Da muss man sich dann auch wieder anpassen.
Auch einen großen Freundeskreis, die also auch sich sehr um mich bemüht haben. Ich sage ja, der Umzug war ja auch so eine Geschichte. Ne? Ich habe im 2. Stock Altbau gewohnt und habe gesagt, das schaffe ich nie. Das hatte ich vorher. Ich hatte vorher schon so angedacht, wenn ich noch älter werde mit Einkaufen und so, ist es immer ein Angang. So ein Altbau, 2 Stockwerke hoch, das Zeug schleppen. Und ich war, ich glaube, den 2. Tag in der Reha, rief mein Sohn an und sagt, Mama, wir haben in der Sedanstraße eine Wohnung für dich. 3 Zimmer, Erdgeschoss.
Ideal.
Also. Die haben alles gemacht. Die haben den Umzug gemacht, die haben die Kaution gemacht, die haben die Kündigung gemacht, die haben alles ausgeräumt. Also das waren, ich glaube, 18 Leute haben geholfen, den Umzug zu machen. Freunde.
Wahnsinn.
Und Familie natürlich. Und ich kam an, es war dann am 8. März kam ich dann an und die Wohnung war eingerichtet.
Perfekt. Das besser kann man sie machen.
Unglaublich. Also wirklich ein Hoch auf meine Kinder und die Freunde. Also.
Und ich freue mich, dass du heute so munter da sitzt auf dem Stuhl oder auf der blauen Couch hier bei mir. Die Christiane Blumhoff ist heute mein Gast. Wir sind eben stehen geblieben bei der Familie mit meinem heutigen Gast, der Christiane Blumhoff. Wir alle, ja, wir kennen die Christiane nicht nur als Schauspielerin, sondern natürlich auch hier von Bayern 1. Christiane, jetzt fangen wir mal ganz vorne an.
Ja.
Ganz vorne. Du bist geboren in Danzig und dann bist du im Alter von 2 Jahren.
2,5,
Oder 2,5 mit deiner 42 Mama.
42 geboren, dann war die Flucht.
Genau.
Sind wir über Leipzig.
Kannst du dich daran noch erinnern?
Nein. Ich habe das alles verdrängt. Ich habe 1 behalten, aber das ist also völlig irrational. Ich habe Angst vor Toten. Da muss ich sehr viel gesehen haben, was ich aber was irgendwo ganz tief drin ist. Also ich gehe auf keinen Friedhof, ich gehe nachts durch den Englischen Garten ohne Probleme. Mhm. Habe vor niemand Angst. Aber das ist, anscheinend habe ich da sehr starke Eindrücke gehabt. Aber da muss man nichts machen, weil ich muss nicht unbedingt Tote sehen.
Muss man nicht unbedingt, da hast recht. Ihr seid dann nach München gekommen, nach dieser Flucht.
Ja.
Und dann... Das fand ich sehr erstaunlich, als ich das gelesen habe. Dann hat eigentlich deine Oma so ziemlich das Zepter in die Hand genommen.
Von der kompletten Familie. Wir waren ja nur wir Frauen übrig.
Ja.
Meine Mutter, meine Tante, die damals 12 oder 13 war und ich, Kleinkind.
Mhm.
Und meine Mutter hat sich dann sehr schnell, sagen wir mal, dran gemacht, Einkommen, also zu arbeiten. Die hat sich beim BR vorgestellt. Ich weiß noch, das hat sie immer wieder erzählt. Der Rudolf Vogel hat gesagt, mit der lustigen Nase müssen Sie Komikerin werden, weil meine Mutter hatte so eine kleine bisschen Himmelfahrtsnase. Und die hat dann auch noch mit der Liesel Karlstadt zusammen Radio gemacht und also die war ziemlich schnell drinne.
Ja.
Und dadurch bin ich dann auch Kinderfunk, Tant Erika und so, da waren wir dann auch mit dabei.
Also aus einer Schauspielerfamilie. Und dann war da doch immer die Oma, die eigentlich dich ziemlich in den Klammergriff
die
genommen
Oma
hat.
Die Oma wollte wohl, dass ich Schauspielerin werde, schon, aber alles mit ihr. Also ich durfte nicht nach Berlin, ich durfte nicht nach Nürnberg, der Psychode wollte mich, mich wollte sogar Fritz Kortner. Den habe ich in Bad Reichenhall kennengelernt und ich war so das Schema, was er so blauäugig, niedlich, hübsch. Und er wollte mich als Magd für den zerbrochenen Krug persönlich angerufen und meine Oma, Herzanfall und ich habe das alles abgesagt. So.
Kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen.
Nee, das vor allem, wenn man mich heute kennt, denkt man, Gott, wieso? Aber ich habe mir das alles aufgespart, also ganz böse. Ich habe mir gedacht, wenn du mal weg bist, dann drehe ich. Und das habe ich dann auch gemacht.
Ja.
Dann drehe ich auf.
Aber kann man sagen, sie hat richtig Psychoterror ausgeübt?
Ja, das ist reiner Psychoterror. Und immer mit dem Ding Liebe, weil sie mich so liebt. Herzanfälle, so saß sie immer da. Und da warst du als Kind natürlich. Und meine Mutter hat auch nichts dergleichen getan. Die war genauso eingeschränkt wie ich. Also es gab niemanden, der ihr Einhalt geboten hat. Ich musste auch Mutti sagen, ich durfte nicht Oma sagen.
Und du musstest auch mit der lange Zeit im Bett liegen?
Ja, wir hatten ein
zum Einschlafen.
Ja, genau. Da war ich ungefähr 29 oder so.
Das ist unvorstellbar.
Das ist unvorstellbar, ne?
Dass jemand auch die ganze Familie so ein bisschen terrorisiert.
Absolut.
Ne?
Und alles immer mit dem, ich habe euch gerettet und mir dann auch gesagt, du bist ja nicht mal mein Kind, sondern mein Enkelkind und trotzdem habe ich für dich gesorgt. Also immer so ein Schuld.
Mhm.
Schuldgefühl mir gegeben. Du musst das ja praktisch machen, weil sonst wärst du womöglich gar nicht mehr da.
Umso toller, dass du es geschafft hast, dann dich auf die eigenen Beine zu stellen und Schauspielerin zu werden. Das ist ja nun auch ein Beruf, der ziemlich viel verlangt, ne?
Ja, aber auf der anderen Seite kann ich da natürlich Dinge, konnte ich damals schon dann ausleben, die ich im wahren Leben nicht ausleben konnte.
Ah, okay. Ja,
also ich habe da so eine Schiene gefunden, wo ich dachte, oh, da kannst du frech sein, da kannst du das sein und da musst du nicht kuschen. Ist ja in der Rolle.
Auch nicht schlecht, ja. Genau. Ja. Christiane, wir haben an dieser Stelle einen Lebenslauf für unseren Gast, zusammengeschrieben von meinen Redakteurinnen.
Schauen wir mal, ob es alles richtig
Schauen
gemacht
wir mal, der Rotstift. Okay.
Mein Name ist Christiane Blumhoff oder eigentlich Christiane Pierce und ich bin Schauspielerin, Sprecherin und begeisterte Oma. So schnell haut mich nichts um, auch ein Schlaganfall nicht. Mein Optimismus ist legendär und meine Familie und Freunde sind meine Energiequelle. Das ist wohl wahr. Geprägt haben mich meine besitzergreifende Großmutter, mein Mann aus Nigeria und meine Künstlergene. Über 6 Generationen jetzt mittlerweile. Auch wenn es oft schwer war, waren Leichtigkeit, Lebensfreude und Humor immer meine Begleiter. Ja. Für die Zukunft wünsche ich mir, dass ich möglichst lange mit meinen Kindern, Enkeln und Freunden zusammen sein kann. Und im Herbst will ich endlich wieder Fahrrad fahren. Ich habe noch ein Ziel, und zwar, ich möchte so Leuten, die ich nicht mag, in den Hintern treten können, ohne umzufallen. Wenn ich das schaffe, dann bin ich wieder auf beiden Beinen zu Hause.
Gibt es denn da viele, denen du gerne mal in den Hintern treten würdest?
Nein.
Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Man umgibt sich ja auch nicht mit solchen Menschen.
Überhaupt nicht. Außerdem bin ich ein Menschenlieber, aber ich finde Menschen toll. Das ist meine Spezies und die müssen viel machen, um mir zu beweisen, dass sie doof sind.
Du hast, da drin ist ja auch die Rede von deinem Mann in dem Lebenslauf, du hast ihn kennengelernt bei einer Multikulti-Party.
Party, genau, wie das damals so war. Ne?
Ja.
Meine Freundin, die war mit einem Ägypter verheiratet, die Liane Wadenklee damals. Und wir haben uns kennengelernt beim Robert Lemke, Olympiade. Das war dann auch so eine Möglichkeit, von meiner Oma wegzukommen. Da war ich sehr angetrunken am Abend und habe angerufen und gesagt, ich komme nicht mehr nach Hause. Sofort wieder aufgelegt. Aha, und da haben mir einige Leute geholfen, dass ich da wegkomme. Unter anderem eben auch der Robert Lemke. Ja, und da hat die Liane so eine Party gegeben. Multikulti, da habe ich meinen Mann kennengelernt. Da waren noch einige andere Afrikaner. Und mein Mann war ein ganz ruhiger. Mhm. Und das hat mich dann viel mehr interessiert. Wo kommst du her? Blöde Fragen gestellt. Afrika war weit, weit weg.
Ja, klar.
Weit, weit weg. Naja, und so haben wir uns kennengelernt.
Und was überraschend ist, das ging dann ruckzuck Eierbrot, oder?
Das ging ruckzuck Eierbrot, ja, ja. Also ich wollte ja nie heiraten. Dann kam der Wilson, mein ältester Sohn. Das war alles okay. Und mein Mann war zu dem Zeitpunkt illegal hier. Mhm. Der hat studiert in Regensburg Politologie und sein Bruder hätte was schicken müssen, Geld, weil arbeiten durften die Werkstudenten damals nicht, also die Studenten. Und der hat nichts geschickt und dann war er illegal hier. Der Pass war abgelaufen, nigerianische Botschaft gesagt, nee, kriegst du nicht und so. Und in dem Zustand habe ich ihn kennengelernt. Und ich bin ja dann jemand, der sagt, okay, dann machen wir jetzt mal Nägel mit Köpfen, dann heiraten wir jetzt schnell und was tun. Ich gehe auf die Gemeinde in Puchheim, da haben wir damals gewohnt und sage denen, mein Mann ist illegal hier. Mhm. Wir müssen ganz schnell heiraten, sonst wird er ausgewiesen, wir haben ein Kind zusammen. Mhm. Und ich werde jetzt nie vergessen, ich nenne den Namen nicht, damit er nicht noch im Nachhinein Ärger kriegt. Der hat gesagt, am Freitag gehen Sie nach München aufs Einwohnermeldeamt. Da mittags macht da keiner mehr einen großen Handstrich. Und am Montag früh heiraten wir hier. Toll. Ohne großen Aussagen. Und das haben wir dann auch gemacht. Und ich habe dann in der Probe in Ingolstadt gehabt. Und mein Mann hat gefeiert mit den Freunden unsere Hochzeit. Und ich kam dann nachmittags wieder.
So schnell ging das dann mit euch beiden.
Ja, ja.
Und du hast was Lustiges über deinen Mann gesagt. Der war zwar Nigerianer, er ist ja 2005 gestorben schon. Ja. Er war zwar Nigerianer, aber im Herzen war er ein spießiger Deutscher.
Viel spießiger als ich, viel Deutscher, Wahnsinn. Samstag Auto waschen, Fußball Bayern 1 hören. Also wirklich ganz, naja. Aber es hat sich ergänzt dadurch, dass er dann doch Afrikaner war und kein Deutscher.
Also der
Simon hat es ja in seinem Programm auch ganz deutlich gemacht, dass von den beiden Elternteilen ich die Verrücktere war, auf jeden Fall.
Ja. Simon ist dein Sohn, der auch Schauspieler ist.
Genau.
Und damit ist diese ganze Dynastie weiter am Laufen, kann man sagen.
Und wenn ich mir jetzt seinen kleinen Sohn anschaue, der 10 Monate alt ist und eine Mimik hat und wo ich mir denke, boah, Simon, du kannst bald aufs Altenteil, der redet noch nicht richtig, aber der macht unglaublich.
Also die Schauspielfamilie ist gerettet und es geht weiter.
Ja.
Das ist sehr schön und darüber sprechen wir auch gleich weiter.
Wir lieben das ja auch, also gerade mein Sohn und ich, ich liebe diesen Beruf.
Jetzt haben wir schon gerade von ihm auch gesprochen, von deinem Sohn Simon, auch Schauspieler. Wie sollte das anders sein in eurer Schauspieldynastie? Und der hat was über dich gesagt, Christiane, das finde ich auch wieder sehr lustig, nämlich, dass du eine wilde Hippie-Mutter warst, die seinen Freundinnen versucht hat, den BH auszurichten.
Genau, das stimmt, weil ich habe so in den 70er Jahren den BH abgelegt. Irgendwann hat eine Freundin von mir, eine Kollegin Regina Ketal, gesagt, Christiane, wenn du ein BH tragen würdest, hättest du wieder eine Taille. Das war aber dann schon in den 80er, 90ern, ja, habe ich dann wieder ein BH angelegt. Aber die lag halt da auch im Bett, sag ich, du denkst dir nichts, ich habe auch kein BH an, das ist viel bequemer. Kein Mann tut sich irgendwas da drüber, um was Baumelndes, also lächerlich.
Wie fand das der Simon? Hat der nicht?
Peinlich. Heute nicht mehr, aber damals schon.
Damals schon, ja. Und über die Familie, da wollen wir gleich noch weiter sprechen. Wenn ich jetzt aufzählen müsste, wo die Christiane Blumhoff, die heute bei einem Gast ist, hier auf der blauen Couch überall mitgespielt hat, ich würde nicht mehr fertig. Trotzdem mal so ein paar Punkte nehme ich raus, Christiane. Bulle von Tölz, ja. Tatorte, Sturm der Liebe, Hubert und Staller, Rosenheim-Cops, Franzi, viele Theaterengagements, ja. Also wirklich unglaublich. Und ja, jetzt sitzt du da vor mir eigentlich wie das blühende Leben, obwohl du zu Beginn des Jahres einen Schlaganfall hattest, aber du siehst wieder topfit aus, so kann man das sagen. Jetzt haben wir gerade eben schon über deinen Mann gesprochen, der aus Nigeria kam. Ja. Und da hast du, glaube ich, doch sehr viel Rassismus auch erlebt. Ne? Nicht nur beruflich, sondern auch privat.
Privat und beruflich, nur es hat mich, also ganz ehrlich, nicht so wahnsinnig tangiert. Weil man dachte, ihr seid so blöd, mit euch gebe ich mich doch überhaupt nicht ab.
Vielleicht ist das die richtige Haltung,
weil,
die man haben
was soll ich mit denen argumentieren? Ja. Sehr lustig war der Maxl Graf, der gesagt hat, Kunst froh sei, was das kein Preis ist. Das war der Maxl Graf, der Kommentar. Also es war immer irgendwie was auch Angenehmes dabei. Und zu Männern, ja, heute ist ja Neger sein müssen, du warst leider nicht mehr frei und so. Also ich bin auch über diesen Ausdruck nicht definitiv immer gestolpert.
Okay. Aber es war schon so, dass deine Engagements zurückgegangen sind?
Ja. Und zwar dank meinem Heimatsender. Die haben so in den 70er Jahren, hat es geheißen, also wenn die Blumhoff nicht den Neger hätte, dann könnte sie bei uns richtig Karriere machen. Und da hat mich der Peter Steiner wieder rausgeholt.
Also es gab immer irgendwie so ein...
Irgendjemand, der dann gesagt hat, ja Gott, das finde ich jetzt auch nicht so toll, aber ich kann sie brauchen, so ungefähr. Ja. Und ist dann auch eine lebenslange Freundschaft geblieben. Ich bin noch heute mit seiner Tochter befreundet. Also das ist... Der hat das dann doch locker genommen. Und dann kamen auch langsam die anderen Sachen. Aber in der Zeit gibt es keine Serie, in der ich mitspiele. Weder Hausmeisterin noch sonst irgendwas. Gar nichts.
Unglaublich. Ja. Aber wir fragen uns ja schon immer, wie schlimm das eigentlich im Moment wieder ist, ne? Dass
ja,
da diese Welle über uns hinwegschwappt.
Da denkt man mal die ganze Zeit, die waren jetzt weg. Die waren natürlich nicht weg und jetzt strecken sie ihre Köpfe wieder raus aus der.
Hat der Simon auch damit zu kämpfen,
Kinder? Ja. Es gab ja diese Geschichte wirklich in Tegernsee, wo einer gesagt hat, heute Abend lauern wir dir auf. Mit Baseball war doch die Polizei dann da und mit Hunden und alles. Oder dass er einfach am Ostbahnhof einen in die Fresse kriegt und sagt, also auch mein großer Sohn, meine Tochter wird angespuckt zum Teil.
Das ist unglaublich.
Ja,
ne?
Wäre vor 15 Jahren ehrlich nicht möglich gewesen, vor 20. Jetzt kommen sie wieder raus.
Da muss man sich wirklich schämen, wenn man das hört.
Ja, da muss man sich schämen,
Für die eigene Gesellschaft. Ja. Trotz allem, ihr seid so eine Familie, die leuchtet und die geht ihren Weg. Der Simon macht es ja auch vor. Der verwurschtelt dich auch.
Ja.
Auf der Bühne.
Die sagen oft, sag mal, weiß deine Mama eigentlich, was du da sagst? Und sagt, habt ihr die eine mit der sehr dunklen Stimme lachen hören? Das war meine Mutter.
Ja.
Ich bin fast bei jeder Ding dabei.
Ja wirklich?
Ja. Wenn es geht.
Hast du selber eigentlich das in Gang gesetzt, dass der Simon jetzt auch diesen Weg geht? Oder hat er von sich aus gesagt, nee, ich möchte auch?
Also ich hätte am liebsten alle drei zu Schauspielern gemacht. Ja, ich finde den Beruf einfach toll. Aber mein Ältester ist mehr so ein Pragmatiker, der hat immer schon gesagt, also er möchte wissen, wann er in die Arbeit geht, wann er wieder heimkommt und so. Anders wie die Mama.
Genau.
Ja. Und meine Tochter ist eine wunderschöne, kluge, witzige Frau, aber die ist nicht gerne die steht lieber in der zweiten Reihe wie ihr Papa. Der hat das, sehr viel hat sie von meinem Mann, der also eher dann. Und der Einzige, der auch vorwärts prescht, ist der Simon. Also insofern hat das seine Berechtigung.
Dein Mann, der hat ja eigentlich hinter den Kulissen alles zusammengehalten.
Ja,
der
sicher.
War der Hausmann, der hat gekocht, der hat sehr gut gekocht. Hat
hervorragend,
ja auch mal
wir hatten zweimal ein Lokal. Ja. Nee, und war vor allem, was ich so wahnsinnig geschätzt habe, was heute ein bisschen häufiger ist als damals, ein Afrikaner, der mit Stolz mit seinen Kindern auf den Spielplatz geht, die Wäsche aufhängt, bügelt, kocht und nicht jetzt ein kleines Männlein, sondern der war ein sehr selbstbewusster Mann.
Wenn der diese Entwicklung jetzt mitkriegen würde, der würde wahrscheinlich einen Vogel kriegen.
Ja, ne? Ja, kann man fast froh sein, dass er das nicht mehr mitmacht.
Schlimm, dass es in diese Richtung geht, aber ich hoffe, dass das auch nur mal so ein Ausreißer ist in der Gegenwart und
ja, das
wieder normalisiert sich alles. Jetzt kommen wir nochmal zurück zu dir, Christiane, zu deiner Gesundheit auch. Ich sag schon, oder ich habe es eben schon gesagt, du sitzt da wie das blühende Leben. Also wenn ich da hinten nicht den Stock sehen würde.
Dann, und mich dann raushumpeln siehst hier nachher.
Dann würde ich sagen,
da
die
ist gar
Frau,
nix. Ja, ja.
Du hast so eine Mordspower. Da ist auch nichts, was dich stoppen kann, oder?
Nee, nicht so ohne weiteres, nee.
War das nach dem Schlaganfall mal so, dass du kurzfristig mutlos warst?
Ja. Oh ja, das war so 3 Wochen nach Beginn der Therapie, weil die hat sehr schnell angeschlagen bei mir. Und die Pfleger, die waren, also die Therapeuten waren so, boah, Wahnsinn, du kannst ja schon bla bla bla. Und irgendwann hatte ich das Gefühl, jetzt geht gar nichts mehr voran. Und da dachte ich mir, mein Gott. Und dann sind 2 Freunde von uns, 2 nahe, enge Freunde, damals Afrikaner, kurz hintereinander gestorben. Und da dachte ich, mein Gott, die haben es doch eigentlich jetzt gut. Die brauchen sich keine Sorgen mehr machen. Und da war ich so ganz auf so einem Trip, wo ich mir dachte, wenn ich jetzt wüsste, in die Schweiz fahren und sagen, nee, ich mag nicht mehr. Aber es geht halt nicht, wenn du 3 Enkelkinder und 3 Kinder hast und die liebst und ich will die in die Schule gehen sehen. Das geht einfach nicht, kann ich nicht. Aber ich hatte dann schon eine sehr mutlose Zeit. Ich habe das Gefühl, jetzt geht gar nichts mehr vorwärts, was natürlich auch nicht gestimmt hat. Die Außen haben gesagt, was spinnst du? Du kannst schon laufen ohne Stock und alles. Ja, aber wie? Ja, Selbstmitleid.
Ein bisschen Selbstmitleid,
ja,
aber Gott sei Dank keinen Mist gemacht, Christiane, sag ich mal an
Nein,
dieser
das war
Stelle.
So in meinem Kopf, weil die waren dann, dann dachte ich mir, guck mal, die müssen da, der Assis und der Julius müssen sich keinen Kopf mehr machen, für die ist alles, keine Sorgen mehr. Ja, aber das ist nun wieder rum.
Das ist rum und ist gut so.
Heute Abend gehe ich ins Kabarett und also ich bemühe mich wirklich auch rauszugehen unter Leute und ja.
Das ist sehr schön und du hast tolle Pläne, darüber wollen wir gleich noch weiter sprechen.
Okay.
Ja, deine tollen Pläne, da sind wir stehen geblieben mit der Christiane Blumhoff, heute mein Gast hier auf der blauen Couch.
Mit großer Freude.
Das freut mich auch. Die Miss Marple steht an, oder?
Die Miss Marple steht an, ich freue mich sehr drauf.
Auf der Bühne?
Im Blutenburg-Theater, jawohl, im Oktober haben wir Premiere, im Oktober. Und das ist jetzt auch ein Glücksfall, sage ich jetzt mal, wenn ich wirklich den Stock noch brauchen würde, was ich nicht hoffe, dann könnte Miss Marple auch mal kurzfristig im Stock auf der Bühne sein.
Ja, genau.
Aber ich freue mich irrsinnig, ich spiele wahnsinnig gerne in dem Haus. Jetzt, mittlerweile, es macht großen Spaß mit den Kollegen. Und dann drehe ich bei den Bergrettern mit, da muss ich einen Quad fahren, das ist super, ich habe noch nie in einem Quad gesessen, naja, kriegen wir auch hin. Und wo ich mich ganz besonders freue, weil ich das so wahnsinnig gern anschaue, das sind die Rentnerkops mit Tino Brückner. Da darf ich auch mitspielen.
Das ist herrlich.
Also es sind einige Sachen und Radio, ich mache hier ein Hörspiel, auch mit der Conny Glocker. Und also es ist wunderbar.
Es läuft,
ich muss mich
also
echt nicht beschweren.
Nee, das ist wirklich toll.
Es ist super.
Jetzt komme ich doch nochmal zurück auf den Schlaganfall, weil sicher der eine oder andere zuhört und sagt, Mensch, wann sollte man denn tatsächlich den Arzt rufen oder was sollte so ein Zeichen sein, dass man auf sich so ein bisschen hören sollte, nach innen hören? Hast du das gemacht? Du hast lange geraucht, das haben wir eben gehört.
Ja, seit meinem 16. Lebensjahr und zwar so zum Schluss 2 Schachteln am Tag, sehr viel geraucht.
Und dann auf 0 runtergeschraubt?
Am 8. Ich hatte noch die Zigarette in der Hand, habe sie in den Aschenbecher gelegt und dann habe ich solche Angst gehabt, dass ich keinen einzigen Zug mehr mache. Nix.
Und
Ende.
Du hast das überwunden auch? Oder ist da schon mal...
Ja, so ab und zu würde ich, wenn die anderen, also bei mir in der Wohnung darf jetzt laut meiner Tochter, ihr habt gesagt, lass sie doch rauchen, ist mir doch egal, sagt sie, nein Mama, da wird nicht mehr geraucht, okay. Und wenn die dann rausgehen zum Rauchen, dann denke ich mir, ach, das ist so eine Zeiteinheit, die man auch hatte früher. Eine rauchen wir noch und dann, ne? Also das habe ich nicht mehr, aber wenn ich mir jetzt vorstelle, der Geschmack und nee.
Ja, vor allen Dingen, du hast Enkelkinder und das ist dann auch nicht gut, ne, wenn die da im Qualm rumlaufen.
Die haben das immer gewusst, dass die Oma raucht.
Ach so.
Ja, ja. Mein älterer Enkel, der hat mich mal im Hofbräukeller gefragt, Oma, warum rauchst du? Und dann habe ich der Wahrheit entsprechend gesagt, weil ich dumm bin. Woraufhin er durch den ganzen Biergarten lief und sagt, meine Oma raucht, weil sie dumm ist. Ja, hat er ja recht, das ist Dummheit. Mehr ist es nicht, nicht weniger. Also die haben das mitgekriegt, dass ich geraucht habe und jetzt, das nehmen sie jetzt ganz für selbstverständlich, weil es raucht, glaube ich, außer Simon keiner mehr.
Mhm. Aber es gab kein direktes Alarmzeichen, darüber haben wir schon gesprochen.
Im Nachhinein, im Nachklang habe ich eben dieses merkwürdige, leicht betrunken gehende, obwohl ich gar nicht getrunken hatte, also in der Früh schon. Und mein Orthopäde, muss ich auch dazu sagen, der mich überhaupt erst mal hingeschickt hat, das war aber dann keiner, aber das war wahrscheinlich auch schon ein Anzeichen. Ich saß zu Hause und habe auf einmal hier ein Taubheitsgefühl gehabt. Also ich beobachte mich schon.
Ja.
Ich bin auch ein leichter theoretischer Hypochonder.
Ja?
Ja, ja. Ich gucke immer, was ist und gehe. Aber ja, ich gehe gleich zum Arzt und wenn er sagt, nee, ist nicht, dann ist auch gleich vergessen. Okay. Also ich gehe sehr schnell zum Arzt, wenn irgendwas ungewöhnlich ist an mir. Und dann habe ich den angerufen, mein Orthopäde ist der Dr. Dirr. Den habe ich dann angerufen und gesagt, du, irgendwas, ich habe einen Taubheit. Und der hat gesagt, geh ins Krankenhaus, kann ein Schlaganfall sein.
Das war dann doch schon so ein Anzeichen.
Und dann war ich im Rechts der Isar auch und die haben geguckt und haben gesagt, naja gut, da ist ein bisschen was, aber es ist, ist noch kein richtiger Schlaganfall. Das könnte einer werden. Oder, also da war schon, aber es ist auch nur wirklich, weil ich mich ständig, nicht ständig, aber wenn irgendwas anders ist an mir, dann lasse ich mich anschauen.
Ja, das ist ja auch gut so.
Ja.
Und deshalb ist es wahrscheinlich auch so glimpflich abgelaufen. Da
weil
kann man
ich war wirklich von der ersten Minute an im Krankenhaus.
Du hast so wunderbare Pläne, nicht nur beruflich, sondern ich finde auch schön, dass du sagst, du willst unbedingt miterleben, wie deine Enkelkinder alle in die Schule kommen.
Ja.
Das ist so was, ja, was du dir auch gesetzt hast, wo du sagst, da möchte ich unbedingt dabei sein.
Also der Erste kommt jetzt, der Leo kommt jetzt in die Schule, der Leo in 2 Jahren oder in 3 Jahren, der wird jetzt 4 Jahre, in 2 Jahren. Und na, 2,5, weil der hat im Spätgeburtstag. Und der Kleine, der ist jetzt 10 Monate, also den will ich auch noch unbedingt in die Schule kommen.
Ja, unbedingt. Das muss dein Ziel sein, Christiane. Da ist, geht
fürs Abitur
nicht.
Dann nicht mehr. Die brauchen auch von mir aus kein Abitur zu machen. Das habe ich meinen Kindern schon immer gesagt. Kinder, macht, was euch Spaß macht. Die haben dann alle 3 das Abitur gemacht. Mhm. Aber ich habe da überhaupt, mein Mann dann schon eher, der hat gesagt, die brauchen eine Schulbildung, bla bla. Ich habe gesagt, boah, die sollen einfach fröhlich und glücklich sein oder so, what.
Ja,
ich habe auch kein
stimmt
Abitur.
Eigentlich. Stimmt eigentlich. Aber Familie ist für dich
Nummer eins. Dann kommt gleich der Beruf, gleich. Aber ansonsten alles andere ist, ich nehme ja noch Wasser.
Ja, natürlich, alles hier zu
alles
deiner
mir.
Verfügung.
Okay, das Mikrofon, die Kopfhörer, nein. Aber ich habe ein bisschen Trockenheit.
Überhaupt kein Ding, Christiane. Also ich freue mich auf jeden Fall, dass du hier warst und was ich unbedingt auch noch wissen muss.
Ja.
Dein Mann kam aus Nigeria. Hast du dir jemals die Heimat angeschaut? Ein einziges Mal, glaube ich, oder?
Ja, einmal.
Und wie hat dich das beeindruckt?
Ich wäre sofort dahin gezogen. Mein Mann, der Rassist, hat gesagt, nee, da fahren wir nicht hin, du hast keine Ahnung von Nigeria, alles Kriminelle. Also ich fand's toll.
Aber dein Mann hat...
Nein, der wäre mit Recht natürlich.
Ja.
Ich meine, was ich dann als Hintergrundwissen... Aber ich kam dahin, alle waren freundlich, alle waren nett, das Wetter war schön. Ha! Du wirst sofort eingeladen und bist sofort Mitglied. Ich hätte auch sofort einen Job gekriegt beim Nigerian Radio.
Tatsächlich?
Sie mich, ja, ja.
Ja, mit deiner Stimme.
Ja, und Englisch auch und so. Also ich habe auch Yoruba gesprochen, während ich da war. Ich habe ein Ohr für Dialekte und Sprachen. Ja, und dann er hat dann gesagt, nein, das machen wir nicht.
Und so bist du uns erhalten geblieben.
Und dann bin ich hier erhalten geblieben, ja.
Das ist schön, dass du uns erhalten geblieben bist.
Ja, im Nachklang schon, aber also ich bin wahnsinnig neugierig.
Ja.
Ich finde es auch toll.
Das muss man auch bleiben, finde ich. Das muss nie aufhören, ne? Man muss immer neugierig sein.
Das darf gar nicht aufhören.
Genau. Also ich kann nur sagen, ich freue mich, dass du heute hier warst. Ich freue mich, dass es dir so gut geht nach dem Schock, den du uns eingejagt hast zu Beginn des Jahres. Das
Wahnsinn.
War furchtbar.
Meine Kinder waren bis 4 Uhr nachts alle und mein Freund auch in der Klinik an meinem Ding gesessen.
Wir werden weiter beobachten, Christiane, wann du wieder auf dem Fahrrad sitzt und durch die Gegend radelst.
Ja.
Also das ist der nächste Step dann.
Das ist also unbedingt, weil ich bin eine begeisterte Radlfahrerin und ja, ich will unbedingt wieder fahren.
Ganz bald, da bin ich
Oktober,
sicher.
Oktober, haben die Ärzte gesagt. Dann schauen wir mal, wehe, wenn nicht.
Schauen wir mal, die Zeit läuft. Christiane, schönen Dank fürs Kommen.
Ja, ich bedanke mich für die Einladung. Ich wünsche euch auch alles Liebe.